Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, herzlich willkommen. Ich bin ehrlich, das fühlt sich manchmal etwas merkwürdig an. Es passiert etwas Weltbewegendes, etwas Historisches und wir Wirtschaftsjournalisten schauen ziemlich schnell auf Börsenkurse oder den Ölpreis. Bei Kriegen im Nahen Osten zum Beispiel oder nach Wahlsiegen von Extremisten. Hier kommt der Punkt. Es ist wichtig, dass wir das tun. Denn die Finanzmärkte sind häufig wie ein Seismograph. Sie geben Stimmungen und Stimmen wieder. Und so ist das auch nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Auf den Finanzmärkten ist eine ganze Menge in Bewegung. Schauen wir uns gleich genauer an. Und außerdem weitere Details in Sachen Bundeshaushalt vor der Kabinettssitzung am Mittwoch. Wie die Bahn auf einen Befreiungsschlag in Sachen Pünktlichkeit hofft und dafür erstmal Strecken sperrt und warum ein Agrarkonzern, dessen Äpfel viele Deutsche essen, in großen Schwierigkeiten steckt. Die Aufnahmen haben etwas Surreales, die Fotos, ob man Trump mag oder nicht, etwas Ikonenhaftes. Der Anschlag auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump wird mit Sicherheit in die Geschichtsbücher über die USA eingehen und viele sagen, den Wahlkampf verändern und möglicherweise auch die Chancen Trumps bei der Präsidentschaftswahl erhöhen. Und schnell war klar, die sogenannten Finanzmärkte schauen sich das ganz genau an. Wissen die Profi-Anleger bereits, wer der nächste US-Präsident wird? Natürlich nicht. Aber die Reaktionen an den Finanzmärkten, die zeigen, wie eng verknüpft Politik und Börsenwelt sind. Gregor Lischka berichtet.
Da ist einerseits das Bild eines Präsidentschaftskandidaten namens Donald Trump, der selbst unmittelbar nach einem Mordattentat auf ihn kraftvoll die Faust in die Höhe stemmt. Da ist andererseits das Gesamtbild eines amtierenden Präsidenten namens Joe Biden, das, nennen wir es mal, gebrechlich wirkt. Und beide Bilder haben das Potenzial, die US-Wahl zu entscheiden. Und zwar zugunsten von Trump.
Wirtschaftspolitisch ist es so, dass wir tatsächlich jetzt davon ausgehen können, dass Trump als Favorit gilt.
So etwa der Kapitalmarktanalyst Oliver Roth von der Privatbank Oddo BHF gegenüber der ARD. An den globalen Finanzmärkten hat man die möglichen Auswirkungen des gescheiterten Mordanschlags auf Trump und die damit verbundene Bildgewalt jedenfalls blitzschnell verstanden. Da ist zum Beispiel der Bitcoin-Kurs, der bereits um rund 9% in die Höhe schoss.
Anleger setzen jetzt verstärkt darauf, dass er tatsächlich dann neuer US-Präsident wird.
Erklärt Blockchain-Experte und Marktanalyst Timo Emden von Emden Research die Logik hinter dem Bitcoin-Aufschwung.
Donald Trump gilt in Anlegerkreisen eben als kryptofreundlich. Er könnte möglicherweise folgerichtig dann vor allen Dingen dafür sorgen, dass der regulatorische Gegenwind wieder abnimmt.
Auch an den Devisenmärkten stellen sich Investoren wieder verstärkt auf eine Wiederwahl Donald Trumps ein. Anleger setzen darauf, dass die altbekannte aggressive und protektionistische Wirtschaftspolitik Trumps der US-Währung zugutekommt. Der Dollar gewann gegenüber anderen Währungen an Wert. Und auch bei den US-Schuldpapieren ist einiges in Bewegung.
Ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass Donald Trump dafür bekannt ist, die Steuern womöglich weiter zu senken und gleichzeitig gegebenenfalls auch Staatsausgaben hochzuschrauben. Das heißt, dass letztlich der Staat sich weiter verschulden würde.
So Emanuel Mönch, Professor für Finanzmarktforschung an der Frankfurt School of Finance and Management. Eine womöglich höhere Verschuldung der USA unter Trump sorgt schon jetzt dafür, dass die Risikoaufschläge für US-Staatsanleihen steigen. Man merkt also, bereits 3,5 Monate vor der eigentlichen Wahl hat das gescheiterte Attentat auf Donald Trump bereits eine eigene Dynamik auf den Finanzmärkten entfaltet.
Es gibt natürlich durch solche Ereignisse immer sehr viel neue Unsicherheit. Und die Unsicherheit, das hat auch die Wissenschaft und die Forschung gezeigt, führt in aller Regel dazu, dass Volatilität von Finanzinstrumenten steigt.
Heißt, politische Risikoereignisse, wie beispielsweise das Attentat auf einen US-Präsidentschaftskandidaten, führen dazu, dass Anleger auf kurze Sicht fahren und immer wieder neue Entscheidungen fällen müssen, um ihre Portfolios darauf einzustellen. Die Folge? Preise und Kurse schwanken überdurchschnittlich. Emanuel Mönch von der Frankfurt School of Finance and Management verweist auch auf das Phänomen sogenannter Tail-Events. In der Finanzmarktforschung versteht man darunter solche Ereignisse, die so unwahrscheinlich und gleichzeitig so gravierend sind, dass sie einen nachhaltigen und starken Einfluss auf die Märkte haben. Mönch verweist beispielsweise auf die Terroranschläge vom 11. September. Ob es sich bei dem gescheiterten Attentat auf Trump womöglich auch um ein solches Tail-Event handelt?
Wenn es erfolgreich gewesen wäre, und der Präsidentschaftskandidat deutlich zu Schaden gekommen wäre und dass die ganze politische Gesamtgemengelage in den USA sehr viel unsicherer noch gemacht hätte als ohnehin dieses Ereignis vom Wochenende, dann wäre das sicherlich so ein Tail-Event gewesen.
Nicht nur Donald Trump, sondern auch die Finanzmärkte scheinen also nochmal glimpflich davongekommen zu sein.
Gregor Lischka berichtete. Manche sahen sogar den Fortbestand der Ampelkoalition gefährdet. SPD, Grüne und FDP stritten lange, teilweise öffentlich, über den Bundeshaushalt. Am Ende einigten sich Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner in einer Nachtsitzung. Aber was heißt hier Einigung? Der Nachtragshaushalt für dieses Jahr, der Haushalt für das nächste Jahr und das sogenannte Wachstumspaket, darüber wird ab September noch der Bundestag beraten. Und die Eckpfeiler der Einigung, die kommen zunächst am Mittwoch ins Bundeskabinett. Unser Korrespondent Jörg Münchenberg hat sich vorab in Regierungskreisen umgehört.
Zumindest auf dem Papier steht jetzt der Haushalt 2025, auf den sich die Ampelspitzen nach mühsamen und zähen Verhandlungen verständigt hatten. Aus Regierungskreisen wurde dazu heute bestätigt, dass der Etat im kommenden Jahr 480,6 Milliarden Euro umfassen soll. Die zulässige Neuverschuldung wird bei Einhaltung der Schuldenbremse bei 43,8 Milliarden liegen. Die Investitionen sollen laut Entwurf mit 78 Milliarden Euro einen neuen Höchststand erreichen. Allerdings sind darin auch 12 Milliarden für das sogenannte Generationenkapital enthalten, aus dem ab den 30er Jahren ein Bundeszuschuss zur Rentenkasse finanziert werden soll. Insgesamt aber zeigt sich Finanzminister Christian Lindner, FDP, gegenüber dem Deutschlandfunk mit dem Etatentwurf für 2025 zufrieden.
Wir haben eine Einigung im Kabinett über den Haushaltsentwurf der Bundesregierung. Es ist allerdings noch viel Arbeit zu tun bis zum tatsächlichen Gesetzesbeschluss Ende des Jahres. Viele Zahlen werden noch aktualisiert. Es kommt eine Herbstprojektion. Wir werden die genauen Zahlen für das steuerliche Existenzminimum erst noch im Herbst erfahren.
Zudem hatten sich Lindner, Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD sowie Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen auf ein paar legale Buchungstricks verständigt, um bestehende Haushaltslöcher schließen zu können. So werden künftig Verluste bei Staatsanleihen zeitlich gestreckt verbucht. Ökonomen fordern dies schon seit langem. Das allein bringt dem Bund aber im kommenden Jahr 9 Milliarden Euro an Einsparungen. Nicht ganz unstrittig ist wiederum das Vorhaben, Kredite an die Bahn sowie die Autobahn GmbH in Höhe von 8 Milliarden Euro weiterzureichen. Der Vorteil den finanziellen Transaktionen steht ein Gegenwert gegenüber. Die 8 Milliarden müssen damit nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Doch ob das zulässig ist, müsse noch geprüft werden, betont auch der Finanzminister gegenüber dem Deutschlandfunk.
Wir haben eine globale Minderausgabe, die um etwa 8 Milliarden Euro zu hoch ist. Das muss geschlossen werden. Das Kanzleramt hat hier Vorschläge unterbreitet. Die müssen aber erst auf Wirtschaftlichkeit und auf Verfassungsmäßigkeit geprüft werden. Klar ist, dass wir keinerlei Risiken eingehen können. Wenn die Prüfung hoffentlich erfolgreich ist, dann haben wir an dem Punkt bereits die Arbeit abgeschlossen. Falls es Zweifel gibt, ist weitere Arbeit zu leisten. Dann kommt es zu weiteren Umschichtungen.
Mit anderen Worten, das ganze Paket, auf das sich die Ampelspitzen mühsam geeinigt hatten, müsste dann wohl wieder aufgeschnürt werden. Mit dem Etat 2025 wird das Kabinett auch die mittelfristige Finanzplanung beschließen. Und da zeichnet sich für 2028 bereits eine Lücke von insgesamt 39 Milliarden Euro ab. Wobei allein 28 Milliarden auf den Verteidigungshaushalt entfallen, der nach dem Ausschöpfen des Sondervermögens komplett aus dem Bundesetat finanziert werden soll. Am kommenden Mittwoch sollen vom Kabinett zudem die Eckwerte für das umfangreiche Wachstumspaket sowie der Nachtragshaushalt 2024 beschlossen werden. Weil die Konjunktur schlechter läuft als ursprünglich erwartet, darf der Bund rund 12 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden in diesem Jahr aufnehmen. Die Nettokreditaufnahme liegt damit aber bei 50,3 Milliarden Euro. Das ist, abgesehen von den Corona-Jahren 2020 bis 2022, ein neuer Rekordwert.
Ein Beitrag von Jörg Münchenberg war das. Die Fußball-Europameisterschaft ist beendet und Deutschland hat, natürlich, versucht, sich gut, möglichst gut zu präsentieren. Auch die Deutsche Bahn hat das versucht. Das ging stellenweise schief, wenn Fans oder sogar Turnierdirektor Philipp Lahm zu spät an ihr Reiseziel kamen. Die Bahn selbst kann und will das Thema gar nicht kleinreden. Auf ihrer Homepage informiert sie regelmäßig, wie unpünktlich die Züge waren. Hier kommt die Kurzzusammenfassung. Es läuft weiterhin sehr unrund im Fernverkehr. Langfristig will die Bahn wieder pünktlicher fahren. Dafür braucht es auch Streckensanierungen, aber die bremsen den Verkehr zunächst aus. Die traditionsreiche und vielbefahrene Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim ist seit heute gesperrt. Und zwar ganz. Dafür soll schnell saniert werden. Kann das gut gehen? Jim Bob Nikschas berichtet.
Mitte Juni, Ortstermin irgendwo zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Achtung. 300 Züge rauschen pro Tag über die Riedbahn.
Also Sie sehen, wie eng die Verhältnisse hier sind. Also Oberleitung wird abgebaut, das Gleis rechts wird abgebaut und damit hier, ja, sagen wir mal, die Baumaschinen rollen dann ab dem 15. Juli auch hier oben.
Wolfgang Weinhold leitet das Projekt Generalsanierung bei der Bahn. Er führt die vielen Journalisten an diesem Tag über die Baustelle. Schon seit Monaten laufen hier die Vorbereitungen für das wohl wichtigste Bauprojekt des Konzerns der letzten Jahrzehnte. Denn anstatt die marode Strecke Stück für Stück zu erneuern und immer wieder dafür zu sperren, soll es diesmal ganz anders laufen.
Die Konzeptidee ist, während sehr kurzer Zeit in einer Totalsperrung möglichst viel, idealerweise alles das, was notwendig ist für die nächsten Jahre, aufzubauen. Das heißt, das, was normalerweise über 7, 8, 10 Jahre verteilt gewesen wäre, jetzt in einer kurzen Zeit zu machen, in diesem Fall 5 Monaten.
Denn zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember soll die Generalsanierung der rund 70 Kilometer langen Riedbahn abgeschlossen sein. Und Störungen und Verspätungen zumindest auf diesem Stück des Bahnnetzes der Vergangenheit angehören. Ist das zu schaffen? Frage an den Bundesverkehrsminister.
Er spricht alles dafür, dass das gelingt,
sagt FDP-Politiker Volker Wissing und spricht sich damit wohl auch selbst ein bisschen Mut zu. Denn er hat das Projekt Generalsanierung zur Chefsache erklärt, verspricht den Bürgerinnen und Bürgern eine wieder pünktliche Bahn, spätestens 2030, wenn die 40 wichtigsten Streckenabschnitte nach dem Vorbild der Riedbahn komplett saniert sein sollen. Hängt Wissings politisches Schicksal also an 70 Kilometern Schiene?
Wir haben das nicht einfach der Bahn überlassen, sondern wir haben das gemeinsam auf den Weg gebracht. Wir haben auch mit den ganzen Stakeholdern der Bauindustrie und den Verbänden und allen, die sich für die Schiene einsetzen, intensiv darüber gesprochen. Und wir haben einen großen Konsens herbeigeführt. Alle sagen, das ist das richtige Konzept.
Doch es gibt auch skeptische Stimmen, zum Beispiel aus der Bauwirtschaft. Sie vermisst langfristige finanzielle Zusagen aus der Politik. René Hagemann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Bauindustrie.
Wir erwarten ja von der Bahn, dass sie uns relativ klar voraussagt, was in welchem Jahr gemacht wird, welche Mengen ausgeschrieben werden, die wir dann verbauen sollen, damit wir uns eben darauf einrichten können. Das kann die Bahn natürlich auch nicht machen, wenn sie nicht entsprechend die Finanzierung gesichert hat.
Volker Wissing sieht darin kein Problem. Er verweist darauf, dass bis 2029 für die Bahn zusätzlich 30 Milliarden Euro in die mittelfristige Finanzplanung des Bundes eingestellt wurden. Die Sanierung der Riedbahn sei ohnehin gesichert. Sie wird rund 1,3 Milliarden Euro kosten. Nun muss sich nur noch in der Praxis beweisen, ob das Modell der Generalsanierung wirklich funktioniert, inklusive Umleitungen und Schienenersatzverkehr. Bis Dezember kommen auf Bahnreisende wohl noch einmal harte Zeiten zu. Die Zuversicht von Projektleiter Wolfgang Weinhold färbt hoffentlich ein bisschen ab.
Wir freuen uns jetzt ganz ehrlich drauf. Ein bisschen Lampenfieber ist dabei. Wir haben sehr, sehr viele Experten im Konzern zugezogen, aus der Branche zugezogen, sodass wir uns ziemlich sicher sind, an all das, was man vorher denken konnte, jetzt gedacht zu haben.
Und wir bleiben bei der Bahn, genauer gesagt bei den Bahnen. Das Verbandsbündnis Allianz pro Schiene hat sich angeschaut, welche Bahn in welchem europäischen Land wie viel Geld investiert. Nein, die Deutsche Bahn hat keinen Spitzenplatz. Dieter Nürnberger berichtet.
Luxemburg gibt 512 Euro im Jahr pro Einwohner für die Schieneninfrastruktur aus. In der heute veröffentlichten Rangliste der Allianz pro Schiene liegt das kleine Land damit auf Platz 1, gefolgt von der Schweiz mit 477 Euro pro Kopf. Und hierzulande waren es 2023 gerade einmal 115 Euro. Unter 14 Ländern erreicht Deutschland somit lediglich Platz 10. In der Berechnung werden die gesamtstaatlichen Ausgaben Ausgaben in die Schiene auf die Bevölkerungszahl heruntergerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr gab es in Deutschland somit nur eine Seitenbewegung von 114 auf 115 Euro. Kein Durchbruch, sagt Andreas Geißler, Leiter Verkehrspolitik bei der Allianz pro Schiene, besonders wenn die relativ hohe Preissteigerung von rund 6% im vergangenen Jahr mit einfließe.
Im vergangenen Jahr sind die Baupreise deutlich gestiegen. Und das gilt natürlich auch für die Preise im Bahnbau. Real also hat der Bund 2023 pro Kopf nicht stärker in die Schieneninfrastruktur investiert.
Und dennoch sieht die Allianz pro Schiene eine Art Trendwende. Denn seit 3 Jahren, das zeigen die Zahlen, werde hierzulande mehr Geld für die Schiene als für die Straße ausgegeben. Eine leichte Prioritätenverschiebung im Etat des Bundes also, die sich aber erst im laufenden Jahr so richtig bemerkbar machen werde. Ein signifikanter Anstieg auf eine Pro-Kopf-Summe zwischen 174 und 215 Euro wird erwartet. Erhoben wurden die Zahlen von der internationalen Unternehmensberatung SCI Verkehr. Hier wird kritisiert, dass immer noch zu viele Summen in Deutschland allein in die herkömmliche Sanierung von Schienen und Anlagen verwendet werden und weniger für den notwendigen digitalen Ausbau. Es fehle beispielsweise weiterhin an Mitteln für das digitale europäische Zugsicherungssystem ETCS, SCI-Geschäftsführerin Maria Lehnen.
Das ist die Grundlage, um die Digitalisierung in jeder Weise auf der Schiene überhaupt realisieren zu können. Und in diesem Vergleich sehen Sie, wie sehr andere Länder uns voranmarschieren. Gerade die kleinen Länder in Europa haben große Fortschritte gemacht oder sind sogar fertig. Schweiz, Belgien, Dänemark sind die Musterländer.
Den Gesamtinvestitionsstau im Bereich Schiene beziffert die Allianz pro Schiene auf inzwischen 92 Milliarden Euro. Und damit nicht jedes Jahr in den Etatverhandlungen um Zuwächse neu gerungen werden müsse, sollte eine Verstetigung der Mittel erfolgen, etwa durch eine längerfristige Fondslösung.
Dieter Nürnberger war das. Von der BayWa haben viele Menschen, vor allem in der Stadt, wahrscheinlich noch nicht gehört. Dabei kann es gut sein, dass die Menschen in Deutschland schon mal einen Apfel gegessen haben, der von Deutschlands größtem Agrarhändler vermarktet wurde. 100 Jahre Firmengeschichte, 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine Branche mit einer vermeintlich immerwährenden Nachfrage. Da kann doch eigentlich nichts schiefgehen, oder? Offenbar doch. Der Konzern selbst hat von einer angespannten Finanzierungslage geschrieben. Und so eine Warnung spricht ein Unternehmen natürlich nur aus, wenn es nicht mehr anders geht. Jule Reimer aus unserer Wirtschaftsredaktion. Was genau macht die BayWa eigentlich?
Die BayWa steht fest in der Tradition des Agrarhandels. Die hat ja mal angefangen als die Bayerische Warenvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften AG. Das hat sie im Ursprung, da hat sie Lagerhäuser betrieben, Getreide, Kunstdünger, Futtermittel, Maschinen verkauft. Und heutzutage handelt sie mit modernster Landtechnik und zwar weltweit, aber zum Beispiel auch mit Solarmodulen, erneuerbare Energien allgemein. Sie bietet die Versorgung mit Strom und Wärme an. Sie betreibt außerdem Baumärkte, handelt weltweit mit Getreide und anderen Agrarerzeugnissen. Sie ist der größte Abnehmer für landwirtschaftliche Produkte in Deutschland, also für deutsche Erzeuger auch sehr wichtig. Ein Mischkonzern mit einem Jahresumsatz von zuletzt 24 Milliarden Euro.
Es gibt nun aber offenbar Probleme. Welche sind das und woher kommen die?
Genau, also das Jubiläumsjahr 2023 war gleichzeitig kein so schönes. Da gab es erstmals einen Nettoverlust von 93 Millionen Euro und der hat sich wohl auch weiter gesteigert. Ende März wurden also dann Schulden in Milliardenhöhe bekannt. Bei der Hauptversammlung im Juni gab es schon Ärger bei der Entlastung des Vorstands und die Geschäftsführung hat jetzt die Reißleine gezogen. Freitagabend wurde eben mitgeteilt, dass ein Sanierungsgutachten beauftragt werde und daraufhin ist die Aktie eben im nachbörslichen Handel satt abgesagt. Heute ging es ja auch weiter und von Seiten der Geschäftsführung wird als Auslöser für die Krise aufgezählt, zum Beispiel der Krieg in der Ukraine. Das ist in der Tat so. Die Ukraine ist ein wichtiger Player, Handelspartner im Agrarbereich, wo sich auch viele Agrarkonzerne engagieren. Und die Energiekrise, und das ist jetzt ganz interessant als Argument, denn gerade Energieversorger haben da ja eher profitiert.
Ist das jetzt, Jule, eine Krise aus heiterem Himmel oder eine Krise mit Ansage?
Jein. Also in der Tat war die BayWa sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, aber dann wurde international wohl zu viel zu schnell zugekauft, kreditfinanziert, jetzt drücken hohe Zinsen. Allerdings muss man sagen, hohe Zinsen drücken ja auch andere Unternehmen. Aber es glieselt auch ganz erheblich wohl im Führungsteam der BayWa im Januar 2024, so berichtete damals der Agrarmediendienst Agrarticker, erhob eine eigens eingestellte Compliance-Managerin und Vorwürfe, dass die BayWa Führungskräfte gegen Unternehmenskultur und Regeltreue verstoßen würden. Das wurde dann nicht richtig geklärt und diese Nichterklärung führte dazu, dass Aufsichtsratschef Klaus-Maria Lutz seinen Hut nahm. Allerdings war der bis kurz zuvor selber der Vorstandschef gewesen, also eine veritable Führungskrise kommt auch noch dazu.
Jetzt kommt eine klassische Journalistenfrage, die macht aber Sinn in dem Fall. Wie geht es jetzt weiter?
Der jetzige BayWa-Vorstandschef Markus Pöllinger, der übrigens auch ein Ziehkind oder Ziehsohn des Nachfolger des Aufsichtsratschefs Lutz ist, der gegangen ist, der hatte im März eine neue Strategie für 2030 angekündigt. Jeder Geschäftsbereich solle auf Profitabilität geprüft werden. Es müssten Arbeitsplätze abgebaut worden werden. Da war man noch guter Hoffnung, das ginge natürlicher Fluktuation gemäß. Da muss man mal abwarten. Und es sollen eben Sparten, die nicht so profitabel sind oder ins Minus führen, verkauft werden. Also zum Beispiel mit Solarmodulen ist die BayWa ziemlich ins Minus geraten. Die sind eben unrentabel wegen der Billigkonkurrenz aus China geworden. Die Nachfrage im Bausektor ist ja auch stark gesunken. Also das Baugeschäft läuft nicht. Die Rede ist jetzt von einer angespannten Finanzierungslage. Aber es geht ja um ein Sanierungsgutachten. Und sowas wird meist von Gläubigern gefordert als Voraussetzung dafür, dass sie weitere Kredite geben oder diese auch verlängern. Ja, und jetzt muss man einfach mal schauen. Im BayWa-Aufsichtsrat sitzen zum Beispiel auch Bauernpräsident Joachim Ruckwied und die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier. Es steht also auch der Vorwurf im Raum, der Aufsichtsrat hätte da seine Aufgabe nicht erfüllt. Und die sollen jetzt endlich handeln und vielleicht ist ein kompletter Neuanfang notwendig.
Und damit gehen wir zu Claudia Werle an die Börse in Frankfurt am Main. Claudia, Jule Reimer hat das ja gerade schon angedeutet, es gibt und gab eine Menge Bewegung bei der BayWa-Aktie.
Ja, die Papiere sind heute regelrecht eingebrochen. Es gibt ein Minus von zeitweise mehr als 30%. Das kommt wirklich nicht alle Tage vor. Einsparungen, Kurzarbeit, der Verkauf unrentabler Geschäftsfelder, das muss sich erst einmal rechnen. Und ich denke, hier an der Börse sieht man das ganz ähnlich wie eben angesprochen. Manchmal ist es hilfreich, komplett neu anzufangen.
Top-Thema des Tages. Am Anfang der Sendung haben wir darüber berichtet, wie die Finanzmärkte stehen zum Attentat auf Donald Trump. Was nimmst du gerade für eine Stimmung wahr?
Donald Trump ist jemand, der spaltet. Steuern senken, die US-Industrie mit höheren Zöllen schützen, die USA abschotten. Das wären ja erstmal eine unternehmerfreundlichere Politik. Trump will auch alte Industriebereiche wieder fördern, die Autoindustrie, die Stahlindustrie. Sie dürften sich darüber freuen. Aber Trump ist eben auch jemand, der mehr Schulden machen will. Das bedeutet höhere Inflation. Das würde auch bedeuten, dass Zinssenkungen in weitere Ferne rücken. Für uns hier in Europa könnte es ziemlich schwierig werden. Die USA schotten sich ab, die Chinesen setzen auf andere Handelspartner. Ja, und Deutschland, Europa ist eigentlich auf beide ziemlich angewiesen.
Apropos Chinesen, neue wichtige Konjunkturdaten sind heute aus China gekommen. Wie fallen die aus?
Nicht sonderlich ermutigend. Die chinesische Wirtschaft wächst langsamer als erwartet. Außerdem ist die Arbeitslosigkeit im Land hoch. Viele Menschen halten ihr Geld lieber zusammen. Manch einer überlegt sich wirklich, kann ich mir jetzt noch ein neues Auto leisten? Kann ich mir andere Produkte leisten, die aus Europa importiert worden sind? Es ist aber nicht nur der Konsum. Heute kamen auch Meldungen, dass die deutschen Maschinenbauer sich zunehmend der Konkurrenz aus China damit konfrontiert sehen. Die chinesische Maschinenbauindustrie, die befindet sich einfach ja auf einem neuen Niveau. Sie konzentriert sich auf qualitativ hochwertigere Produkte, auf technologisch fortgeschrittenere Produkte, ja, und wird damit zu einer immer größeren Konkurrenz.
Zeit für den deutschen Aktienindex.
Der gibt nach. Deutlich. -0,7%. Der steht jetzt bei 18.618 Punkten. Und Kontrastprogramm dazu ist das, was an den US-Börsen passiert. Dort nämlich steigen die Kurse. Zum Teil gibt es neue Bestmarken.
Und jetzt noch der Blick auf den Eurokurs, den Anleihenmarkt und den Goldpreis.
Der Euro wird mit einem $1.0916 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken von 2,53 auf 2,49%. Und für die Feinunze Gold werden am Nachmittag $2.436,62 gezahlt.
Claudia Werle in Frankfurt am Main. Und wir haben ja auch in dieser Wirtschaftssendung darüber berichtet, auch über das ikonische Bild von Donald Trump nach dem Attentat. Darüber berichten auch die Kolleginnen und Kollegen von Kultur heute gleich nach den Nachrichten. Mein Name ist Benjamin Hammer. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.